Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen schönen Verstehen Sie mich? Ja? Vielleicht ein bisschen lauter, genau so ist gut. Ja, ein spannendes Thema, zu dem wir heute uns zusammengefunden haben vor eine Stunde, Arbeit 4.0, was auch immer sich dahinter verbirgt. Ich werde mit ein paar Charts eine kleine Einführung geben. Bevor ich das tue, möchte ich aber ganz herzlich meine vier Mitdiskutanten begrüßen. Frau Lange, Geschäftsführerin von Hugendubel, verantwortlich für alle Filialen und für den Verkauf. Herr Horbach, langjähriger Verleger in unterschiedlichen Positionen, in unterschiedlichen Verlagen. Heute Verleger KV und H Verlag, macht Kalender unterschiedlicher Motive und Genre, alles sozusagen. Herr Tacken, Senior Manager Group Projects bei der Holzbrink Verlagsgruppe. Der jüngste im Bunde, der versucht, die digitalen Themen entsprechend in der Gruppe, also in der Gruppe von vielen Verlagshäusern zu etablieren. Und Frau Hellmann, die sicherlich ein ganz tolles Haus vertritt, das Kulturkaufhaus Dussmann, als Hauptabteilungsleiterin und für den Verkauf zuständig ist. Schön, dass Sie heute die Zeit gefunden haben. Herzlichen Dank. Ja, ich möchte gern einen ganz kleinen Impuls starten, um dann in die Diskussion zu steigen, bei der es nicht um die Digitalisierung geht. Das wäre quasi das falsche Thema, der falsche Slot. Es geht darum, was verändert sich für die Menschen, für die Mitarbeiter, für die Mitarbeitenden in ihrer Rolle. Also wie verändern sich Arbeitsprofile, Anforderungen und wie geht man diesen steinigen Weg? Arbeit 4.0 ist im Moment in aller Munde, ja, und ich habe mal nur aufgezählt, was in den letzten paar Wochen an Kongressen, an Initiativen, an Studien, Themenwochen stattgefunden hat. Es gibt eine jüngste Studie, Weißbuch, kann ich nur empfehlen, vom Arbeitsministerium rausgekommen vor ein paar Tagen, die ist druckfrisch, die im Prinzip die gesamten Facetten der Veränderungen in der Arbeitswelt aufzeigt, aber auch viele Kongresse beschäftigen sich genau mit dem Thema, wie schaffen Sie Ihre Mitarbeitenden entsprechend auf die neue, schnelle Welt mit zu begleiten. Ich habe zwei Zitate, die ich denke, die vielleicht auch ein bisschen die Angst oder die Sorge nehmen. Arbeit 4.0 ist eine Aufforderung an uns alle, Themen neu zu buchstabieren. Das heißt nicht, dass alles verschwindet oder wir morgen keine Arbeit mehr haben. Wir müssen es neu interpretieren. Wir müssen ein neues Verständnis für viele Prozesse und Rollen finden. Und eine für mich ebenfalls gute Botschaft, kein Prozess ist für sich genommen neu. Neu sind jedoch die Tiefe und die Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit, das ist vor allem ein Thema auch für die Arbeitswelt. Wie gehen wir eigentlich mit diesem wahnsinnigen Tempo um? Ja, Weltwirtschaftsforum 2016 hat auch eine kleine Studie rausgebracht. Und hier sieht man mal, wie werden sich die Beschäftigtenzahlen in unterschiedlichen Jobfamilien in der nächsten Zukunft, also bis 2020, verändern. Und da sieht man vor allem Verwaltungsbürotätigkeiten, also ganz einfache Tätigkeiten, sind in den nächsten Jahren ganz klar betroffen. Da wird vielleicht auch Herr Horbach noch mal etwas dazu sagen, der im Moment eine entsprechende Software einführt. Auch der Bereich Kultur, Medien, Sport ist auf eine Art betroffen, Konstruktion, wie auch immer. Nach oben, wo werden mehr Arbeitsplätze entstehen, ist das Thema Management, Finance, IT, wen wundert's, Verkauf. Und die gute Botschaft für uns als Weiterbildungsunternehmen, auch der Bereich Aus- und Weiterbildung wird eine Stärkung erfahren. Und was sind die Schlüsselqualifikationen neben den Fachqualifikationen, die Mitarbeitende heute mitbringen müssen? Und das finde ich eigentlich auch ein schönes Bild. Knapp 36% geht es darum, die Menschen dahin zu entwickeln, viel mehr mit komplexeren Problemstellungen oder Themenwelten sich auseinanderzusetzen. Sozialkompetenz, kreativ und logisches Denken, Technikwissen, klar, das ist die Basis von vielem. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, in der ARD war vor ein paar Wochen eine Themenwoche zum Thema, kann ein Roboter meinen Job machen? Hat es jemand von Ihnen, hat jemand das mitbekommen? War ganz, ganz spannend. Man konnte seinen Beruf eingeben, also das ist auch wirklich ein validiertes statistisches System dahinter. Und man hat schon gesagt, der Buchhändler, 30% der Tätigkeiten kann heute schon einfach von Maschinen übernommen werden. Bei dem Verlagskaufmann, Medienkaufmann, digitalen Print waren es 29%. Der Lektor ist digital nicht ersetzbar, auch eine gute Botschaft, auch wenn es immer weniger Lektoren in den Häusern gibt. Im Vertrieb sind es mit 40% eine starke Größe, die heute schon durch Technik ersetzt werden kann. Und wenn Sie sich an das erste Chart erinnern, da geht es sicherlich nicht um die klassische Vertriebsarbeit, da hören wir gleich mehr dazu, sondern vielmehr um operative Basis- oder Nebenarbeiten. Da wir hier in der Verlagsbranche sind, wir haben eine Umfrage gemacht, braucht es eigentlich den Vertreter noch? Und von 130 Verlagsleitern und Verlegern haben 73% gesagt, nein, die Digitalisierung wird die Vertreterarbeit nicht obsolet machen, aber es wird eine individuellere Betreuung gebrauchen. Also die Rolle, das Selbstverständnis, um was es heute geht, das wird sich verändern müssen in der Zukunft. Ja, und unter Arbeit 4.0, das eine ist, was verändert sich, aber das andere heißt, ist auch immer die Frage, mit wem machen wir das eigentlich? Und wenn wir uns heute mal Statistiken anschauen, dann wissen wir, das Erwerbspersonenpotenzial, Sie müssen die Zahlen überhaupt gar nicht lesen, man sieht es an der Grafik ganz deutlich, werden rapide nach unten gehen. Das sind Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Das heißt, wir haben immer weniger Menschen, die das immer komplexere und schnellere auf irgendeine Art und Weise unter der Führung guter Geschäftsführer und Leiter entsprechend gestalten müssen. Ich habe Ihnen drei Charts mitgebracht aus einer Umfrage, die kommt aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Es wurden knapp 1000 Naturwissenschaftler, die jetzt in die Branche, in ihre Branche streben, befragt, was ist eigentlich ihr Top-Karriereziel? Gut, es steht hier schon dran, aber es war doch auch für mich Überraschung zu lesen, das Top Karriereziel mit 66% eine ausgewogene Work-Life-Balance zu haben. Intellektuell herausgefordert sein, das finde ich wieder ein ganz tolles Karriereziel. Ein sicherer und beständiger Job, also sicher und beständig soll es sein, aber soll auch genügend Work-Life-Balance bieten und am besten auch sehr viel Kreativität. Und man sieht, das Thema Führung ist mit 23% relativ gering. Also es ist nicht so, dass die jungen Menschen, die nachkommen, unbedingt in eine leitende oder in eine verantwortliche Position gehen wollen. Das Ganze wurde konkretisiert. Was bedeutet denn eigentlich Work-Life-Balance? Und dann kam heraus ein positives Arbeitsklima, flexible Arbeitszeiten, Familie und Karriereplanung stören einander nicht, ausreichend Erholungsphasen nach Arbeitsspitzen, finanzielle Stabilität mit 13% weit abgeschlagen zu den anderen Zielen. Das ist eine topaktuelle Befragung, also kam vor 2 Monaten, wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Das Ganze möchte ich einfach nochmal durch ein anderes Chart aus dem Weißbuch Arbeiten 4.0 aus dem Bundesministerium für Arbeit, was ich gerade eben gesagt habe, die das Ganze nochmal komplett bestätigt, indem wirklich klar ist, wichtig ist Balance zwischen Arbeit, Sinn außerhalb der Arbeit, sich in der Arbeit selbst verwirklichen. Das heißt, die ganzen Veränderungen, die Geschwindigkeit, mit der sich Veränderungen jedwelcher Art vollziehen, müssen wir auch mit unseren Mitarbeitern, mit den uns langjährig treuen Mitarbeitern und mit neuen Mitarbeitern und jungen Mitarbeitern, die mit einem anderen Wertekanon in die Arbeitswelt kommen, irgendwie gestalten. Und darum geht es in der heutigen Diskussion. Ja. Ich würde jetzt direkt einmal in unser Gespräch mit einsteigen und würde gerne mit der Frau Lange, ich wiederhole ihn nochmal, Geschäftsführerin Hugendubel, verantwortlich für wie viele Filialen? Verantwortlich für 77 Filialen in ganz Deutschland, also groß. Frau Lange, Hugendubel ist, wie wir ja in einigen Interviews lesen konnten, nur knapp in Anführungsstrichen einem Ende entkommen. Heute investiert das Unternehmen in die große Zukunft. Es gibt eine Ausbildungskampagne mit 50 Auszubildenden, die dieses Jahr eingestellt werden. Es gibt neue Filialen. Hugendubel gehört zur Tolino Allianz, führt Instrumente wie auch die digitale Vorschau ein, investiert weiter in Digitales mit einer hohen Geschwindigkeit. Das sind gravierende Veränderungen, die von den Führungskräften und den Mitarbeitern nicht nur viel abverlangen, sondern allen, je nachdem, in welcher Phase ein Unternehmen steht, ein neues Rollenverständnis abverlangen. Meine Frage an Sie, Frau Lange, wie erleben Sie als Geschäftsführerin diese Veränderungen und welche Rollen haben sich denn eigentlich verändert oder müssen sich weiter verändern?
Ja, ich glaube, das, was wir im Moment tun und die Veränderung hat viel mit unserer Vergangenheit zu tun. Und ich sind ja... Hören Sie mich?
Ja, Sie müssen es näher rannehmen.
Ich nehme es in die Hand. Also die Veränderung, die wir heute erleben oder das, was wir heute tun, hat mit unserer Vergangenheit zu tun. Und die SZ hat ja vor kurzem Nina und Maximilia Hugendubel, unsere Inhaber, zitiert mit: Wir haben den Abgrund gesehen. Und hier sitzen ja ein paar Kolleginnen und Kollegen von mir, die jetzt wahrscheinlich stöhnen und sagen, ja, und das brauche ich echt so schnell nicht nochmal. Ich glaube aber, dass die Veränderung und auch die Krise ganz wesentlich mit dem zu tun hat, was wir heute tun, dass wir durch eine Veränderung gegangen sind, dass wir anders mit Veränderung umgehen, dass wir Veränderung auch nicht immer als was Negatives empfinden, sondern auch was positiv sich auswirkt. Und aktuell ist es so, dass wir uns selbst verändern, indem wir uns anders konzentrieren, und zwar anders konzentrieren auf den Kunden. Wir glauben heute, dass die Veränderung, die wir heute auch in der Gesellschaft sehen, unglaublich mit unseren Kunden zu tun hat. Der Mensch geht in eine starke Individualisierung. Die Multi-Optionalität schafft dem Kunden, dem wir heute begegnen, jederzeit die Möglichkeit zu sagen, irgendwie finde ich es hier nicht gut, ich drehe dem Unternehmen den Rücken zu oder jetzt dem einzelnen Buchhändler. Das heißt, wir müssen uns stark auf den Kunden und seine individuellen Bedürfnisse konzentrieren. Und deswegen haben wir in den letzten Monaten und Jahren ganz, ganz viel dafür getan, zu sagen, was heißt aktiver Verkauf, wie kriegen wir mehr Zeit für den Kunden. Und das hat dann was mit den Prozessen zu tun, zu sagen, wir brauchen schlanke administrative Prozesse im Hintergrund, dass wir mehr Zeit nach vorne haben, um mit dem Kunden zu reden, uns auf den Kunden zu konzentrieren und auf unsere Sortimente, die ja extreme Orientierungsgeber für den Kunden im Raum sind. Das heißt, Buchhandlungen sind für mich keine Hüllen mit Büchern drin, sondern sind Begegnungsorte, wo Menschen auf Menschen treffen, sind kommunikative Orte, sind Orte, die Orientierung geben, die zeigen, was ist aktuell im Gespräch. Und das hängt stark von den Sortimenten ab und stark von dem, wie wir mit unseren Kunden umgehen. Und das ist die Veränderung, durch die unsere Buchhändler gehen, weg vom ich kaufe ein oder ich rücke an Büchern rum, wenn man es mal plastisch Ausdruck hinzu. Ich rede über Bücher, ich bin Berater, ich bin guter Ansprechpartner für den Kunden, ich nehme ihn wahr, ich begrüße ihn in der Hugendubel-Welt und gehe individueller mit dem Thema um. Das ist die große Veränderung hin zum Kunden, hin in den aktiven Verkauf, den Kunden anders wahrnehmen, und da hat die Veränderung uns geholfen.
Eine ergänzende Frage, das ist die Rolle, die sich heute verändert hat für die Buchhändler selbst. Gibt es da eine Vision, wo Sie sagen, und in den nächsten 12 Monaten müssen sich Rollen oder ein Selbstverständnis noch stärker ausprägen?
Ja, das hört nicht auf. Also wir arbeiten intensiv mit unseren Buchhändlern daran, was wollen eigentlich unsere Kunden heute? Wir haben viele Projekte im Moment am Laufen, die uns unseren Kunden besser verstehen lassen. Was will der eigentlich? Ne, weil oft ist der Kunde ja der stört. Und wir versuchen, mit unseren Buchhändlern hinzukommen, dass wir sagen, wir sind Gastgeber, der Kunde ist willkommen. Und wir bieten ihm die Services an, die der Kunde sich auch wünscht. Weil manchmal denken wir, der will was, aber er will das eigentlich gar nicht. Und das ist nicht so leicht. Und da haben wir einen Unterschied zu, also wir beide haben einen Unterschied zu den Kollegen aus den Fachbereichen. Wir haben es ja mit Endkunden zu tun. Wir haben es ja mit einer unglaublichen Menge an Leuten zu tun, die da reinströmen, die wir nicht persönlich kennen. Da ist aber ein persönliches Kennenlernen total wichtig und relevant. Wir haben es ja nicht mit Spezialisten zu tun, ne, die auf uns treffen. Und daran arbeiten wir. Das ist die wichtigste Herausforderung, aktiv zu verkaufen, den Kunden zu verstehen, auf ihn zuzugehen und ihn zu binden.
Dankeschön. Herr Horbach, ein Kalenderverlag kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der digital wird, weil der Kalender hängt immer noch im Flur oder im Wohnzimmer oder im Büro und lässt sich irgendwie als digitales Werk nicht wirklich abbilden. Aber Sie haben ja jüngst erzählt, das fand ich sehr interessant, dass Sie gegenwärtig eine Software einführen, verlagsübergreifend, die im Grunde genommen alle Prozesse und alle Aufgaben und Rollen beeinflusst. Ja. Meine Frage ist, welche technologischen Optimierungen und Innovationen sind mit dieser Software verbunden? Wobei es geht mir weniger um die Technologie, sondern viel eher darum, welchen Einfluss hat es auf die Rolle und auf die Prozesse und vor allem auch auf die Profile Ihrer Mitarbeiter. Ich weiß, auch Sie haben langjährige Mitarbeiterschaften und sozusagen, da wird ja auch ein großer Veränderungsprozess stattfinden.
Ja, also wir sind in einer Situation, die nicht ganz ungewöhnlich ist. Wir arbeiten bislang mit einem sehr veralteten ERP-System. Man muss eigentlich sagen, wir arbeiten mit ungefähr 10 verschiedenen IT-Systemen, die miteinander durch Schnittstellen vernetzt sind. Das Ganze ist sehr ineffektiv. Und was wir tun, ist Folgendes. Wir sind gerade dabei, ein integriertes System einzuführen, das zum Beispiel von der Produktion, Einkauf bis hin zur Buchhaltung, aber auch die ganzen Vertriebsprozesse vollkommen integriert abbildet. Die Integration ist insofern nicht nur ein Gemeinplatz, sondern absolut zwingend, weil es heute so ist, dass jeder an seinem Arbeitsplatz immer auch das mitdenken muss, was andere in anderen Bereichen tun. Also derjenige, der in der Produktion mit den Druckern verhandelt und einkauft, muss über die Qualität auch wissen, was die Bedürfnisse des Vertriebs sind und dergleichen mehr. Da müssen auch sehr große Interaktionen stattfinden. Das macht man vor allen Dingen über Informationen. Also unser Ziel ist es, die 100.000 Excel-Listen, die in den verschiedenen Abteilungen stattfinden, die intransparent sind, abzuschaffen und da eigentlich in der Endstufe jedes einzelne Datum, das für den Verlag wichtig ist, sei es produktbezogen oder sei es also vertriebsbezogen, bis hin eben natürlich auch zu Adressen, nur einmal vorzuhalten. Und der sogenannte Change-Prozess, um das mit diesem Wort zu belegen, für die Mitarbeiter, ob langjährig oder kurz dabei, ist einfach der, das Abteilungsdenken weitgehend aufzugeben und zu sagen, also ich arbeite hier eben für den anderen Kollegen immer mit und natürlich auch, um das aufzunehmen, was Frau Lange sagte, eben auch für den Kunden. Und ja, unsere Kunden sind in der Tat zuerst einmal die Händler, also Sie, zum Teil eben auch Industrieunternehmen. Und es ist ganz wichtig, dass die Leute wissen, dass das, was sie tun, am Ende einen Adressaten hat. Und das betrifft auch die Buchhaltung, es betrifft also alle. Und indem zum Beispiel der Zugriff auf Daten weitgehend ungeregelt sein wird, in dem Sinne, dass eigentlich keinerlei Geheimnisse mehr gibt oder auch solche Ecken, wo ganze Datenströme verschwinden, die dann niemand mehr sieht, es auch kein Herrschaftswissen mehr gibt in den einzelnen Abteilungen, soll dazu führen, dass wir da insgesamt schlagkräftiger werden.
Ein schönes Schlagwort. Die vielen Excel-Listen-Unternehmen, wir alle, die wir in Betrieben arbeiten, kennen diese vielen Excel-Listen. Ein großes Unterfangen. Wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter und Abteilungen, dass sie dieses abteilungsübergreifende Denken, diese Excel-Listen, die eben doch ganz viel Individualität am eigenen Arbeitsplatz quasi für Individualität stehen, wie schaffen Sie es, dass dieser Prozess auch eben in ein neues Selbstverständnis kommt?
Ja, das Wichtigste bei einer solchen Aufgabe, die den gesamten Verlag betrifft und eigentlich jeden einzelnen Arbeitsplatz, ist eigentlich die Vorbereitung. Und die Vorbereitung besteht darin, dass wir definiert haben, also auch mit der externen Beratung, daran waren bei uns etwa die Hälfte aller Mitarbeiter beteiligt. Wir haben 120 Mitarbeiter, etwa 60 sind in dem Projekt permanent drin. Das heißt, wir haben rund 50 Generalprozesse definiert und daraus ungefähr 680 Anforderungen an die Arbeit definiert. Das heißt, in diesem Definitionsprozess musste jeder sich einmal dessen bewusst sein, was er im Augenblick macht und wie er es in Zukunft machen will und was er mit den Kollegen macht. Das heißt, das Ganze ist eine Vernetzung Und das kann man nicht ganz alleine machen, also würde ich niemandem raten. Eine professionelle Begleitung ist da sehr hilfreich. Und dieser Bewusstseinsprozess, der ungefähr ein Jahr jetzt angedauert hat, hat dazu geführt, dass unsere Leute eigentlich jetzt ganz dringend darauf warten, dass wir live gehen können.
Sehr schön. Frau Hellmann, das Kulturkaufhaus Dussmann in Berlin gehört zu den absoluten Vorreitern und ganz intensiven und positiven Kümmerern der digitalen Vorschau. Die digitale Vorschau ist ein Vertriebsinstrument in der Buchbranche. Bislang gab es, oder es wird es auch in Zukunft noch eine Weile geben, die Printvorschau, die ganzen Novitäten haben die Verlage in eine Printvorschau gepackt. Das haben sie den Buchhändlern gegeben. Die Frau Hellmann wird bestimmt ein paar Worte auch zu dem bisherigen Prozess sagen und wie viel Bodybuilding da auch notwendig war und so weiter. Dieses Instrument steht vor der Implementierung, natürlich mit allen Kinderkrankheiten, aber es geht mir nicht um die Technik, nicht um die Kinderkranken und nicht das Instrument als solches, sondern tatsächlich, was verändert sich? Wir haben es auch bei diesen einführenden Charts gesehen, wenn so viel administrative Arbeit im Vertrieb zukünftig einfach wegfällt. Kulturkaufhaus Dussmann, also auch in Person von Frau Hellmann, haben wirklich dieses Projekt in sagenhafter Form seit Monaten begleitet, auch in einen Piloten oder in Pilotprojekte geschafft. Und meine Frage an Sie ist, indem Sie vielleicht auch noch mal kurz da eine Einführung dazu geben, was bedeutet das eigentlich für Ihre Einkäufer? Das Kulturkaufhaus Dussmann hat viele Einkäufer und empfängt dementsprechend viele Vertreter. Was bedeutet das für Ihre Einkäufer? Welche Kompetenzen brauchen Sie und wie stellen Sie als Kulturkaufhaus Dussmann sicher, dass alle Beteiligten mit Begeisterung oder mindestens aber mit einer gewissen Bereitschaft diese Veränderung mittragen?
Ja, wir sind tatsächlich
laut.
Ja, wir sind tatsächlich wahnsinnig früh in dieses Projekt involviert worden. Das erste Gespräch dazu habe ich im Dezember 2014 geführt. Da ich selber Buchhändlerin bin, lag für mich der Nutzen dieses Systems sofort auf der Hand. Und deshalb haben wir uns sofort auch bereit erklärt, als Pilotkunden mitzuarbeiten an diesem Projekt. 2015 stand für uns eher unter diesem Aspekt technische Weiterentwicklung, die Entwicklung eines eigenen Templates und natürlich als Pilotkunde das Testen dessen, was da war und vorhanden war. Dafür haben wir in unserem Haus, unser Haus ist hat tatsächlich 70 Einkäufer, haben wir Key-User definiert und geschult, die dann mit uns das System durchgetestet haben auf Praktikabilität und eben auch weiterentwickelt haben. Und Ziel war für mich ganz klar, dass wir das sehr schnell in die Praxis bekommen müssen mit allen Teilnehmern, um zu schauen, wie leistungsfähig das System ist und wo man es weiterentwickeln muss. Deswegen haben wir im letzten Jahr sehr früh definiert, dass wir im Sommer bereits einen Test machen möchten mit zwei Vertretern, die sich dazu bereit erklärt haben, mit uns tatsächlich auf beiden Seiten jeweils sich auf den Einkauf vorzubereiten in dem System und dann das Gespräch vor Ort am PC zu führen, was natürlich tatsächlich, jetzt komme ich vielleicht nochmal auf die Vergangenheit, sehr neu ist, weil in der Vergangenheit war es so, diese Vorschauen, die man bekommt, das werden Sie alle wissen, bei uns sind das so an die 20 Librikisten etwa, dass das dann alles mal vielleicht zukünftig wegfällt, dass man sich also tatsächlich am PC orientieren lernen muss. Auch das ist eine Kompetenz, die wir auf unserer Seite schärfen müssen. Das können Sie sich mit Sicherheit gut vorstellen. Die Verlage müssen es schaffen, die Aufmerksamkeiten in diesem System so zu lenken, dass der Einkäufer erkennt, welche Titel sind wichtig, welche sind nicht. Das ist also ein anderer Anspruch, als wenn man eben in der Vorschau über 5 Seiten hinweg auf einen Titel hingewiesen wird. Das jetzt auch noch digital hinzubekommen, das war das erste, im ersten Kennenlernen gab es da auch viel Skepsis auf beiden Seiten. Ich würde schon sagen, dass diese ersten beiden Testläufe wahnsinnig wichtig für uns waren, weil wir intern unsere Prozesse nochmal anpassen mussten. Die Vertreter sind in sich gegangen. Das Ganze endete so, dass wir im Dezember letzten Jahres eine sehr große Vertreterrunde zusammengerufen haben, nämlich 30 Vertreter, um einfach abzustimmen, wie wir für das Frühjahr jetzt in die Reise gehen und die Vertreter auch zu animieren, dass die selber bereit sind, mit uns weiter zu testen, weil meine Zielsetzung war, ich möchte das mit mindestens 15 Verlagen testen, um einfach auch weiterzukommen. Und zwar, warum möchte ich unbedingt weiterkommen? Ich sprach schon über diese ganzen Kisten, das ist ganz klar, aber auch, um vielleicht einfach O-Töne meiner Einkäufer hier mal mitzugeben, dieses, also was man eigentlich überall hört, dass diese Kataloge jetzt nicht mehr rumliegen, das finden die so großartig, das ist sozusagen, das kommt als allererstes. Und dann aber auch natürlich sehr schnell diese Organisationsfrage, die ich natürlich speziell in meinem Haus habe, nämlich bei diesen vielen Einkäufern, früher mussten diese eine Forscher einmal durchs Haus wandern. Albtraum war, wenn die verschwand, weil dann auch die Zahlen natürlich schon drin waren. Heute kann jeder Einkäufer zeitgleich auf diese eine Vorschau zugreifen. Die können sich untereinander austauschen. Und deshalb ist es natürlich, was Effizienz anbelangt, tatsächlich ein wahnsinnig hoher Nutzwerk. Jenseits dessen, dass auch dass die Einkäufer sehr schnell erkennen, wenn man Themen im Tix sucht, dass wir einfach auch über Verlage jetzt stolpern und darauf hingewiesen werden, die früher auch anders von uns recherchiert werden mussten.
Sehr schön, danke schön. Herr Tacken, Sie sind Projektverantwortlicher einer Gruppe, der Holzbrink-Gruppe. Dort sind die Literaturverlage Fischer, Rowohlt, Drömer, unter anderem Kiwi natürlich mit dabei. Sie stehen für das Thema Digitales, unter anderem auch die digitale Vorschau. Mit welchen zentralen Veränderungen müssen sich Literaturverlage denn heute auseinandersetzen? Und wie verändert sich das aus Sicht der Prozesse und der Rollen entlang dieser Wertschöpfungsstufen?
Ganz unterschiedlich. Also noch lauter. Ja. Oh, jetzt geht's. Okay. Ja. Es ist wirklich ganz unterschiedlich, weil entlang der Wertschöpfungskette trifft uns, glaube ich, die Digitalisierung. Ich glaube wahrscheinlich irgendwie 5-6 Mal in unterschiedlichem Tempo, unterschiedliche Ausprägungen. Der Autorenmarkt ändert sich durch die Digitalisierung, der Endkundenmarkt ändert sich, die Produkte ändern sich, die Arbeit ändert sich, weswegen wir hier zusammensitzen. Und das sind einfach Herausforderungen, da suchen wir Lösungen für und das ist auch gar nicht so einfach. Ich glaube, die Herausforderungen haben alle bei uns.
Lauter?
Noch lauter. Ich bin schon ganz dran. Okay. So, vielleicht geht's jetzt besser. Und das sind einfach die Herausforderungen, wo es auch keine einfachen Antworten gibt. Und das ist das Thema einmal Geschwindigkeit, was Frau Kolb am Anfang gesagt hat. Prozesse ändern sich wahnsinnig schnell, Produkte ändern sich wahnsinnig schnell, Inhalte ändern sich wahnsinnig schnell. Und das verursacht einfach eine gewisse Komplexität, gerade in einem Unternehmen, wo man mit mehreren Unternehmen zusammen, also wir haben ja Unternehmen im Unternehmen, die selbstständig agieren und wo wir einfach auch versuchen, über so Positionen wie meine Position, übrigens, wir haben mehrere von mir und die müssen alle digital denken, weil ich glaube, heutzutage haben alle Themen eine digitale Komponente. Also ich glaube, man darf das auch gar nicht mehr so voneinander trennen und man darf auch, glaube ich, gar nicht digital so nach vorne heben. Das gehört einfach mit dazu und das wird auch nicht wieder weggehen. Genauso wird die Geschwindigkeit, glaube ich, nicht wieder niedriger werden. Das ist einfach jetzt die Welt, weswegen ich dieses Thema Arbeit 4.0 sehr spannend finde, mit der man sich beschäftigen muss und wo jeder für sich rausfinden muss, was das für einen bedeutet, sowohl als Organisation als auch als Individuum. Also ich persönlich muss ja auch permanent überprüfen, wie reagiere ich auf die neuen Herausforderungen. Jetzt kommt eine digitale Vorschau, wie reagiere ich persönlich darauf, wie reagiert mein Unternehmen darauf, wie reagiert der Markt darauf, Es gibt Vorreiter wie zu meiner linken Seite, die halt einfach da ganz proaktiv, dankenswerterweise vorangehen und wirklich das auch beschleunigen wollen. Es gibt aber genauso viele andere Unternehmen, die das überhaupt nicht möchten. Und da auch hat man die Herausforderung als Verlag, sowohl neu als auch alt reagieren zu können. Und das ist so ein Umfeld, in dem wir uns bewegen und wirklich versuchen, Antworten zu finden und vor allen Dingen auch, das ist, glaube ich, ganz wichtig jetzt bei dem heutigen Thema, auch nicht zu vergessen, alle mitzunehmen, weil ich finde, man kann ja alles neu und modern und digital machen und komplex. Trotzdem darf man nicht auf das verzichten, was man auch bisher hatte und einfach sagen, wir schneiden das dann irgendwann hinten ab, weil das ist nicht so, wie die Welt funktioniert. Und ich glaube, da müssen wir Lösungen für finden, wie man auch einfach da gesamtheitlich als Gesamtorganisation Lösungen finden kann für alle.
Herr Schacken, Sie haben gerade eben gesagt, alle mitnehmen. Wie machen Sie denn das? Wie nehmen Sie Ihre Außenpinsler, mit denen Sie vermutlich gar nicht so viel zu tun haben, wie nehmen Sie die denn mit?
Ja, schwierige Frage, weil nicht einheitlich zu beantworten. Es gibt da, glaube ich, nicht den Goldstandard, dass man sagen kann, wir machen das jetzt so und ihr macht das jetzt auch mal so und ihr tragt das dann auch mit. Sondern das ist halt auch, das ist dann wieder der Change-Prozess, einfach was, wo man mal mehr, mal weniger Zeit braucht und das ist aber auch der Moment, wo man dann einfach dieses Mindset, sagt man so schön modern, braucht, dass man einfach permanent offen für Neues ist und ich glaube, das ist die Herausforderung, Menschen dazu zu kriegen, offen für Neues zu sein und die Lösung habe ich noch nicht, sonst, wenn Sie die haben, ich nehme die gerne.
Die verrate ich jetzt noch nicht, wir diskutieren erst noch einen Moment. Frau Lange, 70 Filialen, 70 Verantwortliche, die auch mit der digitalen Vorschau arbeiten. Frau Hellmann hat sie alle in einem Haus, Herr Tacken hat sie nicht im Haus, Herr Horbach hat sie auch nicht im Haus, Sie haben sie auch nicht im Haus. Wie gehen Sie mit diesem Thema digitale Vorschau mit Ihren Einkäufern um? Und dann schließe ich gleich die nächste Frage an. Was wünschen Sie sich eigentlich von den Vertriebsmitarbeitern und Außendienstmitarbeitern und Vertretern, die zukünftig in Ihr Haus kommen? Wie sollen die denn sein? Mit welchem Selbstverständnis sollen die kommen?
Ja, ich würde gerne noch mal was zur digitalen Vorschau sagen. Für mich ist sie ja mehr als ich bringe ein Papier in eine digitale Form. Hören Sie mich? Hören Sie mich? Also für mich ist die digitale Vorschau mehr als eine Papiervorschau, die ich jetzt in eine digitale Form bringe, sondern für uns bei Hugendubel ist das eine Chance. Wir sind lange nicht so weit wie Frau Hellmann bei Dussmann, weil wir die alle nicht im Haus haben, die Mitarbeiter. Das ist in der Tat so. Sondern wir sind da ja kompliziert. Das eine ist, wir haben ein zentrales Sortimentsmanagement, die eine Vorentscheidung treffen für Titel. Dann geht die Information an die Filialen. Dann haben die schon mal ganz viele relevante Titel im Haus und müssen sich nicht mehr kümmern. Und dann wählen die Filialen ihre Ergänzungssortimente, die sehr stark von den lokalen Schwerpunkten geprägt sind, aus. Und parallel, und deswegen glaube ich, es ist nicht nur eine Vorschau, sondern parallel, glaube ich, müssen wir in einen anderen Rhythmus des Bestellens kommen. Also wir empfangen Vertreter, wir sind einer der wenigen großen Filialisten, die noch Vertreter empfangen, weil die Vertreter eine wichtige qualifizierende Aufgabe für uns in den Filialen haben, die unseren Einkäufern sagen, was hat denn jetzt Relevanz? Und da fängt es schon an, dass die digitale Vorschau natürlich viel besser in der Lage ist, Relevanzkriterien immer wieder nachzuliefern. Ne? Ich weiß, ich war lange im Verlag und ich weiß, die Vorschau-Drucklegung, die liegt immer da und eine Woche später weiß man, jetzt geht er zu Lanz. Und dann denkt man, Mist, die Vorschau ist gedruckt und der Typ geht zu Lanz. Und in der digitalen Vorschau können Sie natürlich tagesaktuelle Daten nachliefern, die für uns total wichtig sind, weil wir denken da wieder vom Kunden und sagen, was interessiert den Kunden im Moment? Was ist das, was da draußen los ist? Wie muss ich mein Sortiment gestalten, dass es für den Kunden maximal interessant ist, inspirativ ist, dass es auf das, was ihn gerade begegnet, auch trifft. Und da kann eine Vorschau natürlich, die digital ist, viel schneller Informationen nachliefern und da werden die Verlage immer ganz unruhig. Ich würde gerne einen weiteren Prozess anführen in unseren Filialen, dass die Filialen nämlich sich viel knapper vor dem Erscheinen der Novität überlegen, brauche ich die und wie viel brauche ich davon? Ne? Dass sie im Grunde sagen, was ist im Moment draußen los, was ist im Gespräch und wenn dann ein Thema kommt, wie wir letztes Jahr die Ausmalbücher hatten, dann brauche ich auf einmal ganz viel mehr Ausmalbücher, als ich mir 6 Monate vorher, als ich den Vertreter empfangen habe, gedacht habe und ich muss Fläche zur Verfügung stellen und dafür muss was anderes weniger eingekauft werden, weil ich habe sonst immer ein Sortiment, was ich mir vor 6 Monaten gedacht habe und deswegen möchte ich mit der digitalen Vorschau in eine schnellere Bestellrhythmus kommen. Also die Buchhändler vor Ort können viel später sagen, okay, jetzt gucke ich mir nochmal an, was ich mit dem Vertreter besprochen habe und passen ihre Sortimente nochmal an und gucken in dem Moment auf Themenwelten und nicht mehr auf Verlage. Das ist für mich auch ganz wichtig, macht die Verlage auch wahnsinnig nervös, weil mir ist es eigentlich wurscht, von welchem Verlag die Krimi-Pyramide bestückt wird. Wichtig ist, ich brauche die relevanten Krimis. Und das entscheide ich in dem Moment, wo ich weiß, wie sieht mein Kunde aus. Und da sehen Sie wieder, wie stark wir, das tut Dussmann auch und wahrscheinlich sogar mit einer hohen, hohen Exzellenz, die wir vielleicht nicht immer überall haben, aber vom Kunden her denken, sagen, wen habe ich da im Laden und was interessiert den jetzt im Moment. Und da hilft die digitale Vorschau total. Und da helfen mir die Papiervorschauen ehrlich gesagt nur marginal.
Und was konkret wünschen Sie sich dann von dem Vertriebsmitarbeiter? Mit welchem, also das verändert sich ja schon sehr zu dem Vertriebsgespräch, wie es früher war. Was genau für einen Typ von Vertreter, Verkäufer wünschen Sie sich heute?
Ja, also am liebsten ist ein bisschen entspannt, weil die sind natürlich auch alle Getriebene. Und ich wünsche mir, dass die mit uns vom Kunden und von den Themen her denken, von den Relevanzkriterien her denken und die Empfehlung lokal anpassen. Das ist so wichtig. Deswegen haben wir ja Vertreter lokal im Haus, weil in einer Filiale, in einer urbanen Filiale, ist jetzt das Thema Spiritualität wichtig oder das Thema Geschichte. Da habe ich auch noch Fachbuchvertreter drin, die sich um die großen Fachbuchsortimente kümmern. Und in Weißwasser habe ich das halt nicht, ne? In Weißwasser habe ich ein ganz anderes Sortiment, da lacht die Kollegin. In Weißwasser habe ich ein ganz anderes Sortiment und eine ganz andere Relevanz. Und das, ich hätte gerne, also ich erwarte von den Vertretern, ich muss es vielleicht ein bisschen schärfer formulieren, dass sie sich genau darauf anpassen. Weil jemand, der mir die Vorschau vorliest, den brauche ich ehrlich gesagt nicht in den Filialen, sondern die müssen von dieser Kundenorientierung herkommen und sagen, was ist relevant und was ist hier lokal für dich jetzt wichtig und auf was darfst du nicht verzichten, weil daran misst uns der Kunde.
So, und jetzt möchte ich auch nochmal auf einen Chart zurückgehen. Was sind denn die Schlüsselqualifikationen, Herr Horbach? Das ist ja eine klare Veränderung. Ja? Wie schaffen Sie es, dass Ihre Vertreter, Ihre Verkäufer heute sich so verändern, dass Sie einem solchen Anspruch, den übrigens die Frau Hellmann wahrscheinlich mit einem Ausrufezeichen quasi bestätigen würde, wie schaffen Sie es, Ihre Vertreter und Vertriebsleute zu so einem Selbstverständnis und zu dieser Kompetenz zu entwickeln? Oder haben die das alle schon?
Nein, wir alle, glaube ich, haben nicht immer alle Fähigkeiten, die wir in dem Zeitpunkt benötigen. Natürlich die Vertreter auch nicht. Aber ich möchte schon dazu sagen, also letztendlich das Geschäft ändert sich ja nicht dadurch, dass wir VLB Ticks haben. Am Ende ist es so, dass die Verlage Titel vorlegen, die in den Buchhandlungen verkauft werden. Also man muss sich manchmal auch solche simplen Dinge auch nochmal vor Augen führen. Die Vorschauen jetzt, und ich möchte noch dazu, wenn Sie gestatten, noch einen Satz sagen dürfen, die Vorschauen jetzt setzen ja schon sehr stark Schwerpunkte auf Schwerpunkttitel und dergleichen mehr. Das ist ja heute schon der Fall. Was Frau Hellmann sagt, dass also der ganze Papierwust wegfällt, alles geschenkt, das ist natürlich vollkommen richtig. Ich habe etwas die Sorge von Verlagsseite her gesehen, dass die Selektionsfunktion bei VLB Ticks noch stärker betont wird. Das heißt also letztendlich, dass die Konzentration auf ganz wenige Titel noch stärker wird und letztendlich die Möglichkeit, auch unbekannte Autoren oder unbekannte Titel oder noch nicht ausprobierte Reihen, denen eine Chance zu geben, in der Zukunft erheblich sinken wird. Bei allen Zusatzinformationen, die natürlich VLB Ticks auch bietet und bei allen praktischen Vorzügen, die das auch hat, das sehe ich schon ein.
Die Buchhändler laufen sich schon warm.
So, zu den Qualifikationen. Wir haben ja die Hauptqualifikation des Vertreters, die wir eigentlich haben, ist natürlich die Beratungsfunktion. Nur deswegen lassen uns die Häuser ja rein. Und was zunimmt, und bei uns, wir haben da eine Sondersituation in dem Kalendergeschäft, vor allen Dingen die Servicefunktion. Wir übernehmen ja, also in unserer Warengruppe, eigentlich die Arbeit, die früher der Buchhändler gemacht hat. Das heißt also, wir sind genau am Point of Sale. Wir hängen die Titel auf. Wir entscheiden sehr häufig zusammen, also natürlich wird das abgesegnet von der Filialleitung, im Grunde über das Sortiment im Laden. Und ist vielleicht eine Sondersituation, hat man aber, glaube ich, bei den Taschenbüchern zum Teil auch schon. Und da muss ich sagen, dieses Denken vom Kunden her ist genau das, was wir unseren Vertretern sagen, müsst ihr natürlich nicht nur lernen, sondern das müsst ihr natürlich genau verinnerlicht haben. Und auch wir müssen natürlich genau sehen, Also der lokale Aspekt ist natürlich wichtig, dass Titel in Berlin unter Umständen anders laufen, als sie in München laufen. Und das ist aber eine normale Arbeit und da gibt es Instrumentalien, die einen dazu, die das besser unterstützen als andere, aber letztendlich ist es die Kompetenz der Leute vor Ort. Ne? Und ich glaube nicht, also sage ich jetzt mal ehrlich gesagt, meine Erfahrung, dass die Buchhandlungen, die glauben, sie könnten auf Vertreter verzichten, dass sie sich damit einen Gefallen tun. Sie werden sich ein riesiges Kompetenzproblem bekommen, bezogen auf einmal die Programme, zweitens aber auch auf die Platzierung im Handel.
Nachdem beide Buchhändlervertreter sofort das Mikrofon gezückt haben, möchte ich auch zumindest den Raum kurz geben. Und dann gehen wir aber auch wieder zu unserem Veränderungsthema. Frau Hellmann, Frau Lange.
Ich wollte eigentlich tatsächlich nochmal, ich höre diese Befürchtungen auch immer von den Verlagen mit dem sehr Zuspitzung auf ein paar wenige Titel, aber das wäre aus meiner Sicht eben wirklich falsch verstanden, weil Frau Lange das genauso ausgedrückt hat, wie ich es auch sehe. Ich erwarte zukünftig von den Verlagsvertretern und von den Vertriebsmitarbeitern in den Verlagen eine individuellere Vorschau, als sie jetzt ist, und zwar genau auf mich zugeschnitten. Und das heißt eben nicht, dass dort nur Spitzentitel drin sind, sondern genau die wichtigen Titel, die ich in Berlin verkaufen kann und die ganz häufig ja auch nicht Marketing- oder Presseschwerpunkt sind. Und deshalb ist das eben, das wäre falsch verstanden, wenn das Ergebnis wäre. Die Individualität, die jede einzelne Buchhandlung ausmacht, die muss auch im Grunde in Zukunft in der Vorschau sichtbar werden.
Genau, Frau Lange noch kurz und dann leite ich schon über. Alles gut, alles gesagt, wunderbar. Ein spannendes Thema. Ich möchte kurz einen kleinen Schwenk machen. Also die Veränderungen durch Technologie sind herausfordernd, passieren immer schneller, treffen zwischenzeitlich vor allem auch Verwaltungsaufgaben, administrative Aufgaben. Also sie dringen ganz, ganz tief ins Unternehmen ein. Das ist das eine. Das andere, wo ich auch die Diskussion eingeführt habe, ist, mit wem machen wir das eigentlich? Wir haben langjährige Mitarbeiter, die sich vielleicht nicht immer gleich leicht tun, neue Aufgaben, ein neues Rollenverständnis anzunehmen. Und wir haben viele Nachwuchskräfte, die mit einem ganz neuen und veränderten Wertekanon eben in die Betriebe, Entschuldigung, wo ist es, ich wollte es noch mal her, genau, kommen. Also, ein weiterer Trend unserer gegenwärtigen Arbeit betrifft also die Mitarbeiter und die Nachwuchskräfte als solches. Mit einem völlig neuen Wertekanon konfrontiert, stellen wir als Arbeitgeber alle fest, dass berufliche Ziele deutlich abweichend von den uns Vertrauten sind. Work-Life-Balance als Karriereziel habe ich so noch nie tatsächlich gesehen, dass es ein Karriereziel sein kann. Homeoffice, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, immer komplexere Prozesse erfordern, aber ein straffes Personalmanagement, wie wir es gerade eben auch von allen vier Kollegen gehört haben. Wie lassen sich eigentlich diese scheinbar Gegensätze im Alltag überhaupt bewältigen? Welche Erfahrungen, welche Lösungen und Ideen bringen Sie heute in die Runde mit? Herr Horbach, Herr Tacken, aus Verlagsseite. Welche Qualifikationen sollen Nachwuchskräfte im Verlagswesen mitbringen?
Also die Anforderungen sind in dem Sinne gestiegen, glaube ich, dass Sie natürlich neben Ihrer fachlichen Qualifikation einfach... Wobei ich denke, dass das auch früher wichtig war. Also ich glaube auch die Ziele, die da stehen, hätte man vor 30 Jahren diese Umfrage gemacht, hätte man auch die neuesten Möglichkeiten genannt, die es da so gab. Also ich weiß nicht, Work-Life-Balance ist ja auch nicht so normiert. Also für einen Spitzenmanager ist Work-Life-Balance, er darf irgendwie 80 Stunden die Woche im Büro sitzen bleiben und er ist froh. Also das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber natürlich sieht man einfach an diesen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt. Und das ist auch wieder aufgrund der Digitalisierung. Homeoffice ist kein Problem. Bei uns gibt es Assistentinnen, die von zu Hause aus arbeiten. Die haben einfach 1:1 ihren Arbeitsplatz zu Hause nachgebaut. Auch das ist möglich und funktioniert. Und es gibt einfach viele Möglichkeiten. Das bedeutet, man muss immer, und das habe ich eben ja auch schon mal gesagt, immer offen sein. Man muss immer überprüfen, was ist für mich das Richtige. Ich finde einfach man muss einen Anspruch an sich selbst und auch an die neuen Mitarbeiter haben, dass sie offen sind, immer neue Sachen auszuprobieren. Das heißt nicht, sie müssen es weiter so machen, aber sie sollten es zumindest kennen und sollten es mal ausprobiert haben und die eigenen Schlüsse daraus ziehen.
Dankeschön, Herr Horbach.
Ja, ich glaube, sagen zu können, dass sich in den letzten 10 Jahren die Situation schon sehr verändert hat, also auch von der Bewerberseite her. Aber nicht nur von der Bewerberseite her, sondern auch von den langjährigen Mitarbeitern. Ich sage das mal etwas provokant so. Früher war vielleicht die Situation gegeben, es wurde einem ein Job angeboten, den man sehr gerne ausgefüllt hätte, sagen wir mal in einer anderen Stadt. Dann ist man da hingezogen und hat diesen Job gemacht und hat sein Privatleben in irgendeiner Form organisiert. Heute ist es eher so, dass die Anspruchshaltung an die Unternehmen, also bei uns zum Beispiel an den Verlag gestellt wird, dass eigentlich sich das Arbeitsleben oben das Privatleben herum zu organisieren hat. Das betrifft die Anforderungen an und die Nachfrage an Teilzeitstellen. Ich sage ganz ehrlich, wir haben das natürlich vielfach. Wir haben wahnsinnig viele Teilzeitkräfte. Aber ich sage auch, mit einer 15-Stunden-Redakteurin kann ich relativ wenig anfangen. Wir haben die aber natürlich. Und das ist ganz schwierig, diese Zersplitterung der Arbeit auch und nur um jedem es im Grunde in seinem persönlichen Leben auch recht zu machen. Dasselbe betrifft Homeoffice. Ich stehe nicht generell, aber grosso motto Homeoffice eher arbeiten skeptisch gegenüber, weil ich glaube, dass die Informationsverluste extrem sind. Eine Mail schreiben ist etwas ganz anders als mit den Kollegen wirklich reden. Ich habe eben bei der Vernetzung davon gesprochen, dass man immer auch abteilungsübergreifend denken muss. Das mache ich bei Mails nicht. Ich denke Mails technisch auch nicht, dass ich alle in CC setze, bedeutet noch nicht, dass ich deswegen mit den Kollegen vom Vertrieb, wenn ich in der Produktion arbeite, intensiv zusammen denke. Und also ich glaube, dass der ganz persönliche Austausch ganz wichtig ist und das kann ich vom Homeoffice aus nicht machen. Was ich damit nur schlagartig beleuchten möchte, wir können das ja nicht komplett ausdiskutieren, ist, dass ich schon finde, dass mir etwas abgeht, dass dieses Brennen für, ich sage das jetzt mal bewusst provokativ, das Brennen für die Aufgabe nachlässt und dass es eher darum geht, einen Job zu finden, den man eben auch machen kann, um eben das Privatleben zu organisieren. Ich sage das bewusst provokativ.
Frau Lange, wie geht ein Buchhandelsfilialist mit 70 Buchhandlungen mit diesen Veränderungen der Generation, der jungen Generation um?
Ich wollte erst mal sagen, ich bin im Homeoffice. Also ich habe 2 Kinder und arbeite aus dem Homeoffice einmal die Woche, obwohl ich in der Geschäftsführung bin. Ehrlich gesagt, uns kommt das entgegen. Uns kommt diese Entwicklung entgegen, weil wir arbeiten in einem Umfeld, was sinnstiftend ist. Wir haben mit Inhalten zu tun, die Menschen lieben Bücher und die arbeiten auch gerne mit Büchern. Und dass das Geld nicht mehr im Vordergrund steht, hilft uns, ne? Dass die Banker das Image verloren haben und wir einen Inhalt geben können, hilft uns eher. Und wir können ja auch, da sind wir vielleicht auch privilegiert, in den Buchhandlungen natürlich individuelle Modelle unter Umständen auch besser unterstützen, ne? Weil wir natürlich in Schichten arbeiten und wir können uns ein bisschen besser anpassen. Wir können das auch in den zentralen Bereichen und ich erlebe das täglich. Also ich suche gerade im Moment eine Führungskraft und das ist schon für uns aus den 80er Jahren kommend überraschend, dass die an zweiter Stelle sagen, wie ist es eigentlich mit meiner Work-Life-Balance? Und ich hatte heute Morgen einen Berater dann, der gesagt hat, wir müssen achtsam mit unseren Mitarbeitern umgehen. Das ist ja eine Tonalität, die wir aus den 80er Jahren kommend so gar nicht kennen, die wir aber ehrlich gesagt, ich glaube, wir in unserer Branche, die ja unglaublich menschlich und kommunikativ ist, gut leisten können und deswegen haben wir da einen Vorteil. Ich finde das eine gute Entwicklung, die wir auch gut mitgehen können und die ich auch persönlich als berufstätige Mutter gut finde. Ich habe ein Problem, ich habe Frau Hellmann eben schon auf dem Hergang gesagt, wo wir wirklich Probleme haben, ist, wir können das ganz toll lösen, auch mit unseren Führungskräften in der Zentrale. Wo wir Probleme haben, ist bei den Führungskräften in den Filialen. Weil geteilte Führung ist immer schwierig. Und da ist es für uns schwierig, Führungskräften, auch den jungen Frauen, da Jobs anzubieten in der obersten Führungsebene, wo wir das Gefühl haben, wie teilen wir das denn? Wie geht denn da Jobsharing? Wie geht das, wenn die Filialleiterin nicht vor Ort ist und auch nicht in der Vorbildfunktion so da sein kann? Also da haben wir noch keine Lösung, wissen noch nicht, wie wir das machen sollen. Generell gehen wir sehr stark in die Richtung und das liegt vielleicht auch daran, dass in der Geschäftsführung nur nur Eltern sind. Und da natürlich wir alle nach persönlichen Lösungen finden, wie wir unsere Familien und unser Privatleben mit hochkarätigen und intensiven Jobs unter einen Hut bringen können. Und das wollen wir gerne auch vorleben. Also wenn unsere Kinder krank sind, gehen wir alle nach Hause und das dürfen auch alle unsere Mitarbeiter. Und das ist schon mal was echt relevant ist. Vor einem Jahr habe ich hier gesessen mit jungen Frauen, die gesagt haben, sie sagen nicht mehr ihren Arbeitgebern, dass sie Kinder kriegen wollen, weil dann sind sie sofort aus der Kurve geflogen. Und das muss sich ja ändern. Das geht ja so nicht.
Dankeschön. Frau Hellmann, ich weiß, das Kulturkaufhaus Dussmann, die Mitarbeiter sind treu, loyal. Sie haben zum Teil Mitarbeiter, die von Stunde Null mit dabei waren. Es geht ja nicht nur um die Mitarbeiter, die Jungen mit einem neuen Wertekanon kommen. Es geht auch darum, wie schafft man es, die Mitarbeitern, die seit vielen Jahren, zum Teil Jahrzehnten im Unternehmen sind, auf neue Prozesse oder für neue Prozesse zu begeistern. Ja. Die digitale Forscher war ein Beispiel für uns, was verändert sich an den Arbeitsplätzen. Aber ich bin davon überzeugt, dass viele vielleicht auch lieber dennoch die Printforschau mit nach Hause nehmen. Wie gehen Sie sozusagen mit diesen Mitarbeitern um? Wie entwickeln, wie verändern Sie sozusagen hier ein Wertesystem?
Also um vielleicht nochmal zu den Kompetenzen insgesamt zurückzukommen, was ich sehe, was wir in der Zukunft alle brauchen werden, das ist, ob das jetzt in großen Unternehmen ist oder eben auch in ganz kleinen Buchläden, ist, dass wir dass der Mitarbeiter viel vernetzter denkt und über Schranken hinweg sich überlegt, was für Auswirkungen zum Teil die Dinge haben, die er tut, wen er mit einbeziehen muss, mit wem er sprechen muss und die Kompetenzen zu bündeln. Am Ende haben wir alle nur einmal Zeit, wir alle haben eine Ressource zur Verfügung und wir alle müssen gucken, dass wir die Dinge sinnvoll nutzen und effektiv nutzen. Und für uns ist das jetzt eine wahnsinnig spannende Aufgabe. Sie werden das vielleicht wissen. Wir haben jetzt das Haus physisch umgebaut und sehr stark verändert und haben auch da sehr viel natürlich Veränderungs- und Change Management in Bezug auf Mitarbeiter gehabt. Dass die Ausrichtung auf den Kundennutzen ist eine Zielsetzung, mit der wir immer wieder bildlich gesprochen weiterentwickelt haben, dass Mitarbeiter motiviert waren, diese Veränderungen mitzugehen, weil am Ende für uns steht als Ziel natürlich Umsatz zu machen und die Mitarbeiter selber, das muss ich sagen, das ist ein wahnsinniges Glück, sind bei uns sehr, sehr orientiert darauf, Umsätze zu machen. Da gibt es auch gegenseitige Konkurrenzen zwischen den Etagen und so. Das heißt, das war nicht die Schwierigkeit. Und trotzdem immer wieder darauf hinzuweisen, am Ende ist das, was zählt, der Kunde. Und wie richte ich alle Prozesse, alles Denken, alle Strukturen darauf aus, dass der Kundennutzen im Vordergrund steht. Und das ist, glaube ich, eben tatsächlich was alle Unternehmen jetzt verstärkt in den Fokus rücken müssen, dass dieses vernetzte Denken und dass Abteilungen, die vielleicht früher wenig miteinander zu tun hatten, plötzlich miteinander reden müssen, ob sie wollen oder nicht. Das wird eine Kernqualifikation oder eine Kernkompetenz sein, die wir alle, vor der Herausforderung stehen wir einfach alle.
Super, toll. Herr Horbach hat sich zu Wort gemeldet.
Ja, bei der Vernetzung sind wir uns ja alle einig. Das finde ich auch absolut wichtig. Aber in dem Zusammenhang möchte ich noch einen Aspekt anbringen, also die Anforderung an die Mitarbeiter. Viele haben gerne einen Titel, sagen wir mal Teamleitung und so weiter. Und was aber mit Teamleitung nur als Beispiel verbunden ist, bedeutet eben Verantwortung zu übernehmen, aber auch Führung zu übernehmen. Und man muss sich das eben im Klaren sein. Also wir versuchen unseren Leuten klarzumachen, dass die Übernahme einer Aufgabe bedeutet, auch wenn man Teilzeit beschäftigt oder zum Teil vom Homeoffice arbeitet, dass aber die Verantwortung und die Führung nicht teilbar ist. Das muss einer verstehen. Ja, also das ist gar nicht einfach und es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Auch wenn ich vielleicht mir eine bestimmte Aufgabe mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen teilen, aber wenn ich da eine Führungsrolle eingebe, darf ich sie nicht nur vom Titel her haben, sondern ich muss sie dann auch leben. Und das sind ganz schwierige Dinge, die Leute dahin mitzunehmen oder zu führen, dass sie das auch tun. Und wir sehen das ja auch an ihrem eigenen Ranking, das sie uns hier vorführen, dass die Übernahme der Verantwortung oder Führung zu übernehmen gar nicht mehr das ist, was tatsächlich von vielen angestrebt wird. Und das ist leider ein großer Mangel, den wir auch manchmal erfahren.
Herr Tacken. Schön laut.
Genau. Also ich würde mit dem vernetzten Denken und gemeinsam denken, das ist alles richtig. Ich würde trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen wollen, weil das ist einfach ein Thema, wie holt man die Leute ab, die jetzt schon da sind. Es ist einfach, also ich glaube, es braucht Zeit und ich glaube, man braucht auch Geduld und man muss einfach zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Ich habe das jetzt so oft erlebt, dass man wirklich auch ganz, ganz langjährige Mitarbeiter, die gar nicht digital sind und das auch gar nicht wollten und Printvorschau oder es gibt ja beliebig viele Beispiele, die man mit Geduld einfach ihnen gezeigt hat, was möglich ist. Und plötzlich waren das die Vorreiter für ein Thema. Und dann konnte man diese Erfahrung, die diese Leute Jahre oder Jahrzehnte lang haben, plötzlich in so einen digitalen Strom mit reinbringen und hat total viel Input gekriegt an der Stelle. Also ich finde das auch total wichtig. Und ich glaube, das kommt nochmal vor dem Ganzen. Es gibt jetzt ein System, nutzt das mal. Weil, also ich kenne das bei mir selbst, dann muss ich erstmal die Zeit haben. Und wenn ich keine Lust habe, dann dauert das noch so ein bisschen. Und irgendwann... Manchmal ärgere ich mich hinterher und sage, ach, schade, dass ich es nicht früher genutzt hätte. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, das darf man nicht vernachlässigen, wirklich. Also ich habe, das ist auch gar nicht schlimm, es gibt Fragen bis hin zu, wie benutze ich einen USB-Stick? Das ist nicht allen Leuten klar, wie man einen USB-Stick teilweise benutzt oder was man alles mit der rechten Maustaste in einer Microsoft-Umgebung machen kann. Das sind manchmal ganz, ganz kleine Sachen, wo es wahnsinnige Workarounds gibt, also wo Leute sich Lösungen gefunden haben an einem Computer, das glaubt man gar nicht. Und das machen die schon seit 10 Jahren so. Und dann muss man denen erstmal zeigen, du kannst es auch so und so machen. Und dann kommen sie ans Denken und sagen, und jetzt wende ich das mal auf meinen Inhalt an und plötzlich kommen da wahnsinnig gute Sachen bei raus und man beschleunigt das Thema auch dadurch. Also ich glaube, das ist was man gar nicht vergessen darf an der Stelle.
Sehr schön. Das waren alles wunderbare Aspekte. Ich habe jetzt eine schöne Abschlussfrage an Sie alle. Wir haben jetzt nämlich über die Veränderungen gesprochen, die durch Technik ausgelöst werden, über Geschwindigkeit, über Profile, über ein Selbstverständnis. Am Ende heißt es ja ganz oft, der Fisch stinkt vom Kopf. Mit diesem Zitat würde ich gern eine Frage in die Runde geben. Was glauben Sie eigentlich, welche Rolle Sie als Unternehmensleute heute, als Unternehmensleitung heute einnehmen müssen? Was müssen Sie heute anders machen als Verleger, als Geschäftsführerin, als Leiterin, als Projektleiter, als Senior Manager? Was müssen Sie vorleben, beachten? Oder anders gefragt, wie hat sich Ihre eigene Rolle in diesen stürmischen Zeiten verändert? Wer möchte anfangen? Wir machen nach dem Senior-Prinzip, Herr Horbach.
Also ich weiß nicht genau, ob das neu ist, aber jemand, der eben an der Spitze eines Unternehmens steht, in seiner Verantwortung, der muss sie insoweit wahrnehmen, also natürlich Freiräume geben muss seinen Leuten. Das ist ja auch gar keine neue Erkenntnis. Wir müssen neue Instrumentarien immer nutzen. Wir müssen vor allen Dingen beweglich sein, ja. Aber wir müssen eben auch klar unsere Standpunkte vertreten. Also ich glaube zum Beispiel in unserem Hause, wir haben eine sehr offene Diskussionskultur und dazu gehört vor allen Dingen, dass man auch kontrovers diskutiert. Und das tun wir auch. Und wenn ich eine Meinung vertrete, dann heißt das lange nicht, dass meine Geschäftsleitungsmitglieder oder meine Teamleiter die Meinung auch immer vertreten, dann diskutieren wir das halt aus. Also diese Dinge muss man vorleben, glaube ich. Also man kann nicht auf der einen Seite den Leuten sagen, übernehmt Verantwortung, und sie dann nicht anhören. Das sind jetzt alles gar keine neuen Erkenntnisse. Was wir hier heute auch diskutiert haben, ist, zu einer Führung gehört eben auch, dass man moderne Instrumentarien nutzt, dass man ein Unternehmen so führt, dass man die Entwicklungen nicht verschläft, um den Leuten auch attraktive Arbeitsplätze bieten zu können.
Dabei will ich Dankeschön, Herr Horbach. In meiner Reihenfolge kommt jetzt Frau Lange, vermute ich.
Im Alter oder was? Uncharmant. Also, Weisheit.
Nee,
Für mich hat sich in den letzten Monaten zweierlei klar rauskristallisiert. Das eine ist, wir müssen ganz klar sagen, was sind die Rahmenbedingungen, in denen wir arbeiten, aber auch die Mitarbeiter arbeiten sollen. Viel mehr Klarheit, nicht drumherum reden, Erwartungen eindeutig formulieren. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass man ganz klar sagt, was ist denn das, was sind unsere nächsten Schritte, wo wollen wir hin und wie passt das zu dem Rahmen, in dem du
arbeiten sollst oder in dem du dann arbeitest und wo man sich dann wiederfindet als Mitarbeiter, der teilweise ganz schön weit weg ist von uns, also wirklich hunderte von Kilometern oder einfach auch... Wir haben natürlich auch das große Thema, dass wir einfach so große Distanzen auch kommunikativ zu überwinden haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, Menschen, die Zeit für Veränderung lassen. Das ist eines der ganz, ganz wichtigen Learnings, wie man so schön heutzutage sagt, der letzten Monate und Jahre. Weil wir sind so schnell dabei, dass wir darüber nachdenken, sagen, so, und jetzt müssen die schnell mal durch die Veränderungskurve. Wann sind die denn mit ihrer Veränderungskurve fertig? Wir haben ja schon die nächste wieder für sie vorbereitet, ne? Und Zeit lassen, dass Unternehmen durch Veränderungen durch können, kontinuierliche Verbesserungsprozesse anstoßen und nicht immer 100% wollen, sondern manchmal ist 80% oder 70% auch wirklich gut genug. Nicht immer das dem Ideal nachjagen und sagen, so hätten wir es aber gerne und du passt jetzt nicht dazu.
Dankeschön, sehr schöne Anregung. Frau Hellmann.
Da ja bekanntermaßen die Themen immer komplexer werden, müssen wir... glaube ich, eher zulassen, dass wir Beratungen an Bord holen, also auch Leute, die sich dann...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.